Herr, und wenn wir jetzt die Bibel aufschlagen, so wische du selbst den Vorhang hinweg, dass wir erkennen können, was wir nicht verstehen. Amen. Heute als zweiter Text zum Thema Leiden, in der Tat nicht der leichteste der Bibel. Aber gerade am Ende des Kirchenjahres, Volkstrauertag, Ewigkeitssonntag, wollten wir doch jetzt Offenbarung 7 aufschlagen. Offenbarung 7, und zwar die Verse 9 bis 17. Offenbarung 7, 9 bis 17. Ich lese. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott. Ist richtig. Unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron. Und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Und sprachen: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt's. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ganz wenige Sätze zu Beginn unserer Gespräche wieder in diesen Gruppen. Liebe Freunde, Offenbarung ist kein Buch mit sieben Siegeln, das eben unverstehbar sei. So wird es uns immer wieder gesagt. Die Offenbarung ist auch kein neutestamentliches siebtes Buch Mose, das unter den Ladentischen verkauft wird und einen Einblick gibt in die Hexenküche irgendeines Weltenherrschers. Die Offenbarung ist auch kein Fahrplan für die Zukunft, wie solch große Männer wie Johann Albrecht Bengel, dieser schwäbische Gottesmann, gemeint hat. Die Offenbarung war und ist Trostbuch für Leidende, das ist die Offenbarung. Offenbarung ist Trostbuch für Leidende. Johannes sitzt nicht am Schreibtisch, sondern er sitzt im Gefängnis. Er sitzt auf der Sporadeninsel Patmos. Er ist nicht nur abgeschoben worden, er ist verurteilt zur Verbannung, zur Zwangsarbeit, so wie sie heute wieder im Ural irgendwo sitzen, hinter ihren Stacheldrähten. So saß dieser Johannes auf Patmos. Ein Leben im Leiden. Also, es hat einer geschrieben, der das Leiden nicht nur theoretisch gekannt, sondern der es durchlitten hat. Trübsale, Glipsis, das hier steht, die Leiden, das sind persönliche Leiden, die man mit sich und seiner Welt hat, und es ist das Leiden um Jesu Christi willen. Wenn also von Leiden und Trübsal hier die Rede ist, dann ist beides gemeint. Meine Leiden, die Leiden, die Sie mitgebracht haben und an denen Sie jeden Tag zu dauern haben. Und es sind die Leiden derer, die dieses große Leiden der Verfolgung auf sich nehmen. Die Frage nun, und lasst uns somit in die Gruppen gehen. Die Fragen: Was sagt denn dieser Text? Was sagen diese Verse? Was sagt diese göttliche Vision, die dem Johannes geschenkt? Was sagt denn die zu unserem Thema Leiden? Kann uns hier geholfen werden? Werden uns Lichter gezeigt auf einem dunklen Wege? Oder ist es nicht doch irgendein Text, der uns letztlich nichts zu sagen hat? Lasst uns jetzt so in diese Gruppen gehen, wie wir sie gestern schon gehabt haben. Wir wollen nicht neu einteilen. Gehen Sie dorthin, wo Sie schon gewesen. Bitte. Lassen Sie uns noch ein paar Sätze sagen, wie ich diesen Text verstanden habe. Ausschöpfen tut diesen Text niemand. Dazu müssen Sie Ausleger suchen. Es gibt unendlich viel. Es wird diesen Text nur jeder ungefähr nur andeuten können. Und so geht es auch mir. Ich ging aus von der Frage, was sieht denn er? Was sieht denn dieser Johannes? Er sieht ganz sicher in solcher Situation, so wie wir es auch tun, er sieht zurück die goldene Vergangenheit. Ich stelle mir noch einmal Marie Durand vor in ihrem Turm. Mit 15 Jahren, was hat sie denn getan, wenn sie dort auf ihrem Strohsack lag? Man sieht zurück und sieht die goldene Vergangenheit, als man noch mit Vater und mit Mutter und mit den Geschwistern daheim schön zusammenlebte. Also die goldene Vergangenheit, das sieht man. Und dann bekommt man Heimweh, Vers 17, die Tränen, von denen hier die Rede ist. Das ist eine. Oder man schaut um sich herum und sieht die bedrängende Gegenwart. Marie Durand, ihre Mauern, wir, jeder von uns, seine Schwierigkeiten. Man sieht um sich herum die schwierige Lage und dann Vers 16 hier Hunger und Durst. Oder man schaut nicht zurück, man schaut nicht um sich herum. Die dritte Möglichkeit ist, man sieht nach vorne und dann bekommt man erst recht Angst. Wie wird's denn morgen sein? Und wenn ich im Turm noch kränker werde und noch schwächer und mir mein Durchhaltevermögen durchbricht? Liebe Freunde, das sind doch die drei Möglichkeiten, die dieser Johannes auf Patmos hat. Man schaut zurück, man schaut um sich herum oder man schaut nach vorne. Hier ist das gleich am Anfang dieses Textes. Er kann seinen Blick erheben. Er schaut nach oben. Danach sah ich und siehe. Siehe, wie an Weihnachten. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Sie schauen nach oben. Siehe, wie an Ostern, als plötzlich der Auferstandene sagt, siehe, ich bin auferstanden. Siehe, wie am jüngsten Tage. Siehe, ich mache alles, alles, alles neu. Nicht nach hinten schauen, nicht nach um mich herum schauen, nicht nach vorne schauen, sondern ich schaue nach oben. Immer wenn das Wörtlein siehe in der Bibel auftritt, heißt das, jetzt kommt etwas ganz Neues von einer anderen Dimension. Jetzt kommt etwas von oben nach unten auf uns herunter. In der Dunkelheit etwas sehen können, das ist schon Trost, Freunde. In der Dunkelheit des Leidens etwas sehen können überhaupt und nicht nur um sich herum zu drehen, das ist schon Trost genug. Mir ist noch einmal jenes Bild gekommen, als ich diesen Text gelesen, das nur das ganz andeutungsweise unterstreichen kann, als wir damals 9 Tage mit einem Schiff unterwegs waren über den Atlantik. Und der Atlantik ist ja immer ein raues Meer mit Regen und Stürmen. Und dazu hatte noch dieses Schiff einen Kolbenschaden. Und als Landratte hat man hier natürlich schon Angst, wenn jetzt die anderen Kolben auch noch ausfallen und der ganze Pott auf Grund geht. Auf jeden Fall wurde uns schon gesagt, dass das Schiff später als bekannt ankommen wird. Normalerweise kommt man in den Großhäfen der Welt immer am Vormittag an, um sich ausschiffen und dann irgendwo weiterzukommen mit den Verkehrsmitteln. Das war dann nicht so, sondern man fuhr in tiefster Nacht hinein und dann dort auch im Nebel und Regen tauchte plötzlich damals dieses Lichtermeer durch den Nebel Manhattan. Die Skyline von Manhattan, Millionen von Lichtern stehen plötzlich vor einem, wenn man dort auf Deck des Schiffes steht. Ein unwahrscheinlicher Eindruck und eine Freude. Man hat dieses Meer geschafft, jetzt ist das Ziel vor Augen, jetzt ist eigentlich nur noch eine kurze Zeit, dann kann ich meinen Fuß wieder auf Land setzen. Und ich denke, wenn dieses Gefühl schon bei solch einem kleinen Erlebnis da sein kann. Wie groß muss das mir sein, wenn auf einmal im Nebel und im Sturm unserer Zeit die Skyline, die Millionen Lichter der Ewigkeit vor uns stehen. Das Ziel vor Augen, das spornt an, das ist auch in unserer Gruppe gesagt worden. Das Ziel vor Augen spornt an. Napoleon hat das gewusst, wir wissen aus seiner Strategie, als die Soldaten damals müde und matt wurden auf dieser unendlichen, auf diesem Marsch Richtung Russland, nach Russland hinein. Und wenn sie ganz müde wurden, dann stellte er sich immer wieder vor seine Truppen und er sprach nicht, nun strengt euch an, nun reißt euch zusammen, nun tut mal was, sondern er erzählte Napoleon von Moskau, der großen, märchenhaften, herrlichen Stadt. Er stellte ihnen dieses Ziel vor Augen und das, dieses Ziel Moskau, das brachte sie auf die Füße, sicher, als sie nach Moskau kamen, brannte die Stadt und es ging ins Inferno hinein. Die Bibel garantiert dafür, dass unser Moskau, unser Jerusalem einmal nicht brennen wird. Aber ein Ziel vor Augen, das strengt, das gibt einem Kraft, das ist doch schon bei den Ferien so, nicht wahr? Noch 7 Wochen bis Weihnachten, noch 5 Wochen bis Weihnachten. Noch 2 Wochen bis Weihnachten, dann sind die Arbeiten weg, dann ist Weihnachten, dann ist Ferien. Wie ist das erst dann, wenn nicht Weihnachten oder irgendein anderes Urlaubsziel uns gesteckt, sondern eben die Ewigkeit? Johannes sieht dieses Ziel und er sieht eine große Schar, bitte unterstrichen, aus allen Nationen und Völkern. Hier steht nicht eine große Schar der Nationen und Völker. Aus allen Nationen. Hier ist nichts von Wiederbringung aller. Hier ist das, was Ihnen auch in der Gruppe gesagt wurde. Bin ich denn dabei, Fräulein? Bin ich denn dabei, Herr? Bin ich dabei? Bin ich dabei? Aus allen Nationen und Völkern. Wir werden uns noch wundern, wer einmal dabei sein wird und wer nicht. Vor dem Thron mit Palmzweigen stehen sie, stimmen den großen Lobchoral an. Die Rettung ist da bei dem, der auf dem Throne sitzt. Einer ist's, der uns durchgebracht. Einer ist's, der uns aus Tod und Schuld gerissen. Nur einer ist der Heiland aller Jesus Christus. Und in dem Augenblick des Bekenntnisses fällt die ganze Schar der Engel und aller himmlischen Wesen auf ihr Angesicht und durch die gewaltigen Räume der Ewigkeit braust dieser siebenfache Lobpreis auf den lebendigen und allein wahren Gott. Und ein Ältester erklärt dem Johannes, das sind die, die aus großem Leid gekommen sind und nun am Ziele sind. Und hier einmal die Rückfrage, liebe Freunde, was sehen denn wir? Was sehen wir, wenn wir zurückschauen, wir Älteren, dann denkt man auch, ja damals, was war das? Und wenn ich herumschaue, dann denke ich, was ist jetzt wieder los? Und wenn ich nach vorne schaue, dann ist mir's erst recht Angst. Siehe heute Morgen, siehe doch auch hinauf. Lass doch das gestern, lass doch das heute, lass vor allem das morgen am Montag. Siehe jetzt einmal hinauf, siehe eine große Schar. Und nun, liebe Freunde, ich war ja verschiedentlich erklärt in Königsbrunn und dort ist ja auch noch eine der großen Gießereien bis zum heutigen Tag. Und in dieser Gießereien, wenn man da durchgeführt wird, dann kommt man an diesen wahnsinnig heißen Schmelzöfen vorbei. Und so wie damals der Führer führte mich auch hindurch und dann durch ein Zimmer, eine große Halle hinter dieser Gießerei. Und hinten drin, da standen diese fertigen Walzen, da standen auch die Ofenplatten, die damals noch hergestellt wurden und standen auch ganz bestimmte Brunnenfiguren, die dort in der Gießerei nun fabriziert worden sind. Und er sagte, sehen Sie, das, was Sie hier sehen, was Ihnen sicher auch gefällt, das alles kommt aus dieser Werkstatt. Das alles ist durch diese heiße Gießerei gegangen. Und an diese Dinge musste ich denken, als ich gelesen habe, so meint es der Älteste, diese sind gekommen aus der großen Trübsal, aus der großen Hitze. Ich meine, das Leiden ist nach wie vor die Werkstatt Gottes, liebe Freunde. Das Leiden ist die Gießerei Gottes. Und in dieser Gießerei werden aus Sündern Gerechte geschaffen. Das Leiden als die Werkstatt Gottes. Und hier ist jener Vers eben doch verschiedentlich genannt worden. Unter Leiden prägt der Meister. Was soll denn diese Hitze? Und jetzt möchte ich noch einmal aufgrund dieses Textes 3 kürzere Antworten geben. was diese Leidenshitze, diese Werkstatt schaffen kann. A. Leidenshitze, Freunde. Leidenshitze, oder sprich in Klammer Trübsal, wirkt erstens Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis. Darüber brauchen wir nicht länger diskutieren. Im Grunde sind wir alles ganz hervorragende Griechen. Nicht, weil wir so schön und hübsch sind, wie die Griechen waren, sondern weil wir deren Grundüberzeugung haben. Und die Griechen sagten immer, Anthropos Agathos, der Mensch ist gut. Jeder Mensch ist gut. Und wenn man schwäbisch ist, sagt man es nicht so vollmundig, aber man denkt sich's. Im Grund bin ich ein ganz passabler Kerl. Und so ganz schlecht bin ich ja auch nicht. Ich habe einige paar Macken und habe auch einige Schwierigkeiten, ein paar Ecken und Kanten, aber im Grunde bin ich ein ganz passabler Mensch. Und wenn Schweres kommt, liebe Freunde, und wenn Hitze und Leiden kommt, dann merke ich auf einmal, wie es denn mit meinem Menschen mit der weißen Weste aussieht. Wie ist es denn schon in der Schule, ihr Schüler, wie ist es denn da schon? Da bekommt man die Ankündigung oder sogar den blauen Brief, dass wohl mit der nächsten Klasse nicht so glatt geht. Und der, der neben mir sitzt, der eigentlich gar nicht so viel lernt wie ich und der noch Blödsinn nebenher macht, der bekommt einen Preis ohne Belohnung. Und dann auf einmal entsteht in einem ein unendlicher Neid. Obwohl ich eigentlich mit ihm gar nichts zu tun habe, ich bin ein guter Mensch. Es kommt Neid, warum eigentlich bin ich nicht so, und dann der erste Fleck auf meiner weißen Weste. Und im Betrieb wird der andere versetzt und ich werde bleiben sitzen. Und dann kommt auf einmal sogar ein Hass. Der, gerade der. Und es ist in uns ein Hass, obwohl wir es nicht wollen. Ein weiterer Fleck auf unserer Weste. Und vielleicht spreche ich das an, was mir auch noch bevorsteht, so Gott will. Wir denken, wir sind unabhängig, wir gehören schon ganz Gott. Und dann müssen wir ins Altenheim und ins Altersheim. Und dann heißt, da können Sie aber eigentlich gar nichts mitnehmen, außer zwei Bildern und einem Kommod. Und dann schauen Sie sich in Ihrer Wohnung um. Sie sind völlig frei von den Dingen. Wir hängen ja nicht an Dingen, sondern wir hängen an Gott. Aber das Sekretärle muss unbedingt mit. Aber an das hat schon meine Großmutter gehabt und das muss ich auch noch haben. Und dann merken Sie, wie Sie an Dingen hängen. Solange es gut geht, merken Sie das nicht. Aber wenn es ernst wird, dann merken Sie, wie Sie an Dingen hängen, so wie an Götzen. Wenn Leiden kommt und Schwierigkeiten und Hitze und Trübsal, merken wir, wie es um uns aussieht und in uns aussieht. Wir merken unsere arge Selbstliebe. In Notzeiten entdecken wir in uns diesen Wolf, der eben alles in sich hineinschlingen will. Gefräßig, hungrig und gefährlich. Ich, elender Mensch, wer will mich von meinem Wesen, von meinen Flecken erlösen? Doch Hitze bringt Selbsterkenntnis. Aber das andere, das zweite, Hitze, Lebenshitze, Leidenshitze, wirkt ein Jesusverständnis. Ein Jesusverständnis. Schauen wir noch einmal auf die große Schar und ich möchte das aufnehmen, was hier vorhin gesagt worden ist. Als ich so gelesen habe, da erinnerte ich mich an die Bischofseinführung von Bischof Eichele in der Stiftskirche. Ich war damals noch ein kleinerer Stift, ganz. Und bei Bischofseinführungen ist ja die Stiftskirche nur zu betreten mit Einlasskarten, mit Ehrengästen. Und ich sehe noch Bischof Eichele, der ja jetzt schon in der Ewigkeit ist, wie dieser Zug, der kam über den Schlossplatz herüber und dann durch den Haupteingang. Ich versuchte dort auch reinzukommen, ich wollte es mal sehen, wie ein Bischof eingeführt wird. Man kann ja nicht wissen, nicht wahr? Ob... Und da wollte ich bis zur ersten Bank nach vorne oder so und ich war mal das ganz von Nähen sehen. Und gleich der vorne an der Tür sagte, wo ist die Karte? Ich sagte, nix Karte da, ein Gesangbuch habe ich. Er sagte, nein, nein, Sie gehören nicht dazu. Nein, nein, bleiben Sie ruhig draußen. Es tut schon weh. Und dann liefen die so vorbei mit ihren großen Talaren, den Kreuzen vorne und dann die Bischöfe so aus ganz Deutschland, über Kirchenräte und die ganzen Dekane, so 52 an der Zahl. Und dann kamen noch Pfarrer und ich stand draußen, nicht wahr? Da steht man draußen, ich gehöre nicht dazu. Und so denke ich auch, wenn die einmal einmarschieren mit den Talaren, mit den Baretts und die aus der großen Trübsal kommen und ich stehe draußen, ich gehöre nicht dazu, ich gehöre überhaupt nicht dazu. Wie ist's das? Wie ist's denn? Die Freunde, nein, es ist nicht so. Die hier genannt werden, sind eben nicht nur die Großen, die Heiligen, nicht nur die Märtyrer, solche, die eben schon weiße Kleider und rote Kleider und schöne Kleider anhaben, sondern das sind die, die auch der Reinigung bedürfen, so wie ich. Das sind auch solche gleichsam Erdarbeiter, die von morgens bis abends graben müssen und abends aus ihrem Loch heraufsteigen und beschmutzt sind von oben bis unten. Ein Schächer ist dabei am Kreuz, der Blut an seinen Händen hat. Ein Saulus ist dabei, der nicht nur einen auf dem Kerbholz hatte. Lauter Leute wie wir, die befleckt sind mit Flecken, die sie selbst nicht reinigen können. Das sind sie und sehr wohl gehöre ich in diesen Zug dann dazu, die ihre Fleckenprobleme haben. Fleckenprobleme. Doch das ist's, was das Leid bringt. Wir haben alle Fleckenprobleme. Wir wissen schon mit einem einfachen Fleck im Anzug. Da macht man einen Fleck drauf und sagt, es ist ein neuer Anzug. Dann geht man raus und nimmt Wasser, geht nicht weg. Man muss halt Warmwasser nehmen. Nimmt man Warmwasser, ist auch nicht weg. Mann, du musst Frillo nehmen. Nimmt man Frillo, geht auch nicht weg. Ja, nimm mal Spiritus, das war das alte Mittel. Nimmt man Spiritus, hat auch keinen Wert. Und dann gibt man schließlich in die Kleiderreinigung 14,80 Mark und der Fleck ist immer noch drauf. Nicht wahr? Das sind doch unsere Fleckenprobleme. Und das eben nicht nur Flecken, sondern auch mit den inneren Flecken. Wir kriegen mit gar nichts diese Flecken weg. Das Fleckenproblem ist mit nichts zu lösen. Nicht einmal, Freunde, durchs Martyrium. Die, die 38 Jahre im Gefängnis war, die Marie Durand, hat durch ihre Gefängniszeit nichts an Flecken eingebüßt. Nichts, gar nichts. Sie merkten, diese Leute, wir kommen mit unseren Waschwassern, mit unseren Säuren, mit unseren Laugen nicht weiter. Es wird nichts. Es gibt paradoxerweise nur ein Element, das reinmacht. Der Weißmacher der Christen ist das Blut Jesu Christi. Weiß durch Rot, das ist die Formel der Offenbarung. Weiß durch Rot, der Weißmacher der Christen ist das Blut Jesu. Dort sein Leben eintauchen, dort sein Leben durchwaschen und dort sein Leben hell machen. Praktisch geschieht das im Gebet. So wie wir es heute Nachmittag dann wieder praktizieren wollen. Herr, entzündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Walke mich durch auf dem Waschbrett. Rupple mich. Jesus nicht der Guru, Jesus nicht der Bhagwan, Jesus nicht der Philosoph, nee, Jesus nicht der Weisheitslehrer und vor allem nicht die Friedenstaube. Nein, nein, Jesus ist viel größer. Jesus, der uns weiß macht und der die Verheißung wahr macht. Und wenn eure Sünde blutrot wäre, soll sie doch schneeweiß werden. Durch die Leidenshitze, durch die leidsten Hitze kommt es zu einem Jesus-Verständnis. Das ist das Zweite. Und das Dritte und Letzte. Leidenshitze wirkt Gottes Bekenntnis. Leidenshitze wirkt Gottes Bekenntnis. Man hat diese Verse lächerlich gemacht. Und hinter Karl Valentins, der Münchner im Himmel, steht ein bitterer Hohn auf diese Verse. Tag und Nacht Gott loben. Tag und Nacht. Stellen Sie sich mal das vor. Unablässig mit Palmen wedeln, nach festem Stundenplan Halleluja singen, rund um die Uhr frohlocken, das ist zum Gänsehautkriegen. Das sind böse Karikaturen dieser Verse. Ihm Tag und Nacht dienen heißt nämlich nicht mehr sich selbst dienen müssen. Das ist doch die Befreiung. Nicht mehr sich selbst dienen müssen. Losgelöst vom Machtkampf um mein Ich. Was muss das sein? Kein Machtkampf mehr um meine Person. Abgehoben vom Völkerhass und Vergeltungstrieb. Mann, Mann in der Familie. Abgehoben von dem allem, unserem kleinkarierten Sachen. Weit entfernt vom Meer der Tränen. Mann, das wünsche ich mir. Weit entfernt vom Meer der Tränen. Der erste Äon ist abgeschlossen und der neue Äon hat begonnen, indem er alle Tränen der Vater trocknen wird. Und das führt, nur das, führt zum Gottesbekenntnis, zum großen Lob und Dankchoral. Lob und Ehre und Dank und Preis sei Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann wird das möglich, was jetzt noch unmöglich ist. Liebe Freunde, wir sprechen oft, dass wir Gott loben. Und Gott loben können, ich glaub's gar nicht. Oder jetzt frage ich einmal, ob das erst nicht doch einmal erst in der Ewigkeit möglich sein wird. Wir können es nachsprechen. Und da können wir Gott loben, der Herr hat es gegeben. Wir können zum Beispiel ganz einfach von so einem Wochenende sagen, der Herr hat es gegeben. Und er hat mich ein Jahr lang gesund erhalten. Ich kann Geburtstag feiern. Der Herr hat es gegeben. Kann man Gott loben und danken. Und nun gibt es solche unter uns, das weiß ich auch, die können sogar den zweiten Satz hinzufügen. Der Herr hat es genommen. Da stirbt ein Angehöriges und man kann sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Oder man hat die Gesundheit verloren. Man weiß, dass man nicht mehr ganz gesund wird. Wer das einmal schon an irgendeiner Stelle seines Lebens erfahren, weiß, wie schwer das ist. Dann zu sagen, der Herr hat es genommen. Nicht irgendwas, sondern der Herr hat es genommen. Aber ich frage jetzt jeden, wer kann das von uns dann das Dritte hinzufügen? Ja, der Name des Herrn sei gelobt. Freunde, ich kann es nicht. Und ich weiß nicht, ob ich es morgen und übermorgen auch noch kann. Wenn ich so weit bringe, zu sagen, der Herr hat es gegeben und zu sagen, der Herr hat es genommen, dann ist das schon unendlich viel. Aber über dem allem, über dem Leid und Schrecken meines Lebens zu sagen, der Name des Herrn sei gelobt, das ist für mich eine unvorstellbare Vision und die soll kommen. Die soll wahr werden. Ich soll einmal über all dem, was mir hier so Not und Entsetzen macht, sagen können, der Name des Herrn sei gelobt. Das ist Ewigkeit. Das ist Himmel über all dem, was wir hier erleben. Leidenshitze ist die Werkstatt Gottes. Die Werkstatt Gottes. Endlich bricht der heiße Tegel und der Glaub empfängt sein Siegel als in Feuer bewährtes Gold. Da der Herr durch tiefe Leiden uns hier zu den hohen Freuden jener Welt bereiten will. Selbsterkenntnis, Jesusverständnis und Glaubensbekenntnis. Wir wollen beten. Herr, weit sind wir von dem weg, was wir hier nur ahnen können, was einmal sein wird. Aber Herr, schenk es uns, dass wir zu diesem Ziel gelangen, durch unsere Leiden hindurch. Dass keiner von uns zerbricht, sondern dass wir gestärkt werden. Und dass wir uns dort wiederfinden, alle, die jetzt hier sind, Herr, dass wir uns alle wiederfinden, dort deinen großen Namen zu loben und zu preisen. Herr, dass wir einziehen dürfen in der großen Schar und unsere Kleider waschen bei dir, das schenke uns.